Herzlich willkommen zu dieser Sommerbibelstunde im Rahmen von der Sommerbibelschule. Eine ganz große Freude ist uns, dass Pfarrer Dr. Grimmer kommen kann. Seit wir sein neuestes Büchlein gelesen haben, wissen wir, dass das ganz und gar nicht selbstverständlich ist. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Vielen von Ihnen hier, vielen von uns hier, ist Pfarrer Dr. Grimmer ein Lehrer, Leiter, Vorbild, Ansporn auf dem Weg mit Jesus. Durch seine Predigten, durch seine Leitung zum Beispiel beim Württembergischen Brüderbund, heute Christusbund, durch die Arbeit in der Ausbildung der Pfarrer im Albrecht-Bengel-Haus, durch die wunderbaren Israel-Reisen und nicht zuletzt durch die Bücher. Unvergesslich auch die Bibelarbeiten in unseren Gästehäusern im Michelsberg und auch eine Bibelarbeitsreihe hier zum Thema Sacharja, ich habe dich erwählt. An der Stelle sagen wir einfach immer wieder Dank, auch ich persönlich. Mein erstes Dankeschön geht zurück auf die einzige Gelegenheit, wo ich bei Dynamis, bei dem Jugendtreffen vom Brüderbund war und durch eine Bibelarbeit von Ihnen angespornt wurde. Es war mir das erste Mal so klar, nach dem Willen Gottes für mein Leben zu fragen. Dafür bin ich bis heute noch dankbar. Herzlich willkommen Ihnen, die Sie im Bibelkurs sind, denen, die jetzt angereist sind für die nächste Woche Bibelkurs, denen, die von weit her auch schon lange nicht mehr da waren oder das erste Mal da sind, herzlich willkommen. Wir wollen anfangen mit dem Lied Nummer 77, Jesus, wir danken dir. Wir sind schon eine Woche da im Bibelkurs und einige sind erst gestern Abend gekommen. Wir freuen uns, dass Sie dieses Lied Wenn du sprichst, Herr, jetzt schon so gut singen können, dass Sie es präsentieren. Wir haben diese Woche die ersten Bücher der Bibel studiert und die Grundlagen der Glaubenslehre. Und es ist uns wichtig geworden, wenn Gott spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Wenn du sprichst, Herr, heißt das Lied.
Wir wollen beten. Herr Jesus, darüber beten wir dich an. Du bist der, der redet. Du selber bist das Wort des Vaters an uns. In dir ist alles offenbart, was zum Heil, zur Vollendung, zum Sieg nötig ist. Wir loben dich, dass wir dein Wort in gedruckter Form vor uns haben. Wir danken dir, dass wir die Bibel haben und darin lesen, hören, arbeiten dürfen und so dich immer besser erkennen. Du redest uns an. Tu das jetzt auch in dieser Stunde. Wir wollen hören. Amen. So sagt es Jesus selber in Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Liebe Brüder und Schwestern, die Bibel gibt uns eine umfassende Weltsicht. Von Anfang an, von der Schöpfung an, bis zum Ziel, bis zur Vollendung. Und das ist die Grundaussage, die sich durch die ganze Bibel zieht. Gott ist der Handelnde. Er hat diese Welt. Er hat uns geschaffen. Gott ist und bleibt der Handelnde und er hat ein Ziel. Er geht auf ein Ziel, auf die Vollendung zu. Himmel und Erde werden vergehen. Erste Überschrift, das Alte vergeht. Zweitens dann, aber Gott schafft Neues. Und drittens, seine Treue bleibt. Das Alte vergeht. Das ist ganz nüchtern, da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Das ist so. Vergehen eigentlich ganz wörtlich, dahinschwinden, nicht mehr sein, zum Staub werden. Das ist das Vorzeichen über unserem Leben, über diese ganzen Erde. Vergehen, dahinschwinden, nicht mehr sein. Schon Eva hat das gewusst und gab ihrem zweiten Sohn den Namen Abel. Eigentlich Hauch, Verschwindendes, Dahingehendes. So sind wir Menschen. Das Alte vergeht. Paulus sagt das einmal, der alte Mensch wird abgebaut. Aber der Innere von Tag zu Tag erneuert. Da scheint schon die Richtung auf. Der alte Mensch wird abgebaut. Ich erlebe das gerade ganz direkt an mir selber. Diese Krankheit, ALS, die schreitet fort. Und was früher selbstverständlich war, dass ich zum Beispiel gehen konnte, dass ich mich am Kopf kratzen konnte oder irgendwie sonst, es geht alles nicht mehr. Es vergeht. Es nimmt ab. Es geht auf ein Ende zu. Das ist eigentlich eine schreckliche Sache. Schlimm. Und ich müsste eigentlich verzweifeln und sagen, was hat das alles für einen Sinn? Was plagt man sich dadurch? Was soll das? Das wäre auch so. Wenn das letzte Wort wäre, das Alte vergeht. Nein, wir Christen leben unter dieser Überschrift. Es geht auf das Ende zu. Und die biblische Rede vom Ende, vom Telos, heißt immer Vollendung. Zum Ziel kommen. Zum Ziel kommen. Das ist das Entscheidende. Ja, der äußere Mensch wird abgebaut, aber der innere, der wächst der Ewigkeit entgegen, der Vollendung. Abel sind wir, Hauch, Vergehendes. Ich sage es einmal so, jeder von uns, wir Menschen, wir sind geborene Verlierer. Geborene Verlierer, keiner von uns. Kein Mensch auf dieser Erde wird siegen über dieses Vergehen. Wir sind alle miteinander geborene Verlierer. Und nicht nur wir Menschen, sondern diese ganze Welt. Das ist ja heute ein Thema, das durchaus nicht nur in geheimen pietistischen Kreisen diskutiert wird, das Weltende, sondern das ist ein Thema, das diese ganze Öffentlichkeit der Welt beherrscht. Diese Welt kommt an ein Ende. Das wird immer deutlicher und offensichtlicher. Die Vorräte, die zum Leben notwendig sind, bis hin zur Luft, sie schwinden, sie sind gefährdet. Diese Welt verliert ihre Stabilität. Die Frage ist gar nicht, ob diese Welt untergeht, sondern die Frage ist, wann. Da sind sich heute alle einig. Und weil das so ist, ist unsere Zeit in besonderer Weise eine Zeit wachsender Ängste. Wachsender Ängste. Wie soll man mit dem sonst umgehen? Dass man zum Beispiel zeitweise in Australien nur noch im Schutzanzug ins Freie kann, weil die Sonne so schädlich ist. Wie soll man mit dem umgehen, dass so vieles an ein Ende kommt, dass keine Aussicht besteht, dass es wieder besser wird? Das greift nach dem Menschen. Das macht unser Leben so unsicher. Jesus sagt es in Lukas 21, das ist ja die Parallele zur Endzeitrede aus Matthäus 24, die Menschen werden verschmachten vor Furcht. Und jetzt hört zu, im Warten der Dinge, die da kommen sollen. Die ist noch gar nicht da. Es zeichnet sich am Horizont ab, aber wir werden immer mehr von diesen Ängsten geplagt. Himmel und Erde werden vergehen. Das biblische Thema ist heute allgemeines, politisches, wirtschaftliches Thema. Ja, diese Welt, so wie sie jetzt da ist, sie ist im Vergehen. Das muss ja nicht nur Angst machen. Das muss nicht nur Angst machen. Wenn wir heute zum Beispiel die Weltlage anschauen, wie sieht es da eigentlich aus? Das sind ja Nachrichten, da erschrickt man bis ins Tiefste hinein, was da Grauenvolles passiert und wie das immer mehr um sich greift. Als damals die Sowjetunion sich geöffnet hat und man hat gedacht, jetzt beginnt das große Friedenszeitalter. Es gab auf dieser Erde noch nie so viel Kriege, so viel Brutalität, so viel Zerstörung, so viel Grausamkeit wie jetzt in unseren Jahren. Deshalb müsste man eigentlich sagen, Gott sei Dank, das vergeht. Dass das nicht alles bleibt. Gott sei Dank, die Welt geht unter. Das Böse, das Zerstörende, das bleibt nicht. Das breitet sich zwar immer weiter aus, wird aber nicht diese ganze Welt ins letzte Verderben stürzen können. Liebe Brüder und Schwestern, wir Christen sind die eigentlichen Optimisten. Die eigentlichen Optimisten. Wir brauchen uns nicht anstecken lassen von diesen Ängsten, sondern die Bibel, Jesus, ergibt uns diesen Blick. Die Vollendung kommt. Wenn ihr seht, sagt Jesus, dass dies alles geschieht und dies alles, da redet er von Kriegen, Kriegsgeschrei, Aufständen, Hungersnöten, Seuchen, Erdbeben. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, dann erhebet eure Häupter. Darum, weil sich eure Erlösung naht. Gott sei Dank, diese Welt geht unter. Und Jesus schafft Neues. Er schafft Vollendung. Er bringt diese Welt, er bringt unser Leben zum Ziel. Noch einmal, ganz persönlich, das nimmt all dem Vergehen im Tiefsten den Stachel und den Schrecken. Unser Leben kommt zum Ziel. Wie heißt es in diesem Buchtitel? Das Schönste kommt noch. Wir gehen der Vollendung, der Ewigkeit, der Herrlichkeit entgegen. Ich denke an diese Frau in meiner früheren Gemeinde. Sie hat dieses Vergehen über Jahre hinweg Stück für Stück erlebt. Es mussten ihr dann beide Beine schließlich abgenommen werden und sie lag fast bewegungslos im Bett. Und als ich sie dann einmal besucht habe, dann hat sie gesagt, Herr Pfarrer, ich frei mich auf der Himmel, da springe ich wieder wie ein Hirsch. Das ist unsere Hoffnung. Das ist die Zukunft. Das bezeugen wir als Kinder Gottes, als Leute Jesu Christi, erfüllt von seinem Geist. Das Schönste kommt erst noch. Wir gehen der Vollendung entgegen, dem Ziel. Das Alte vergeht. Gott schafft Neues. Das ist unsere zweite Überschrift. Was ist denn die Grundlage? Was ist die Grundlage solcher Hoffnung? Dass Gott diese Welt nicht fallen lässt. Dass er keinen einzigen Menschen verloren gibt. Dieses schlichte Wort, das unsere Konfirmanden als erstes lernen im Konfirmandenunterricht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt. Da steht dieses Wort gerade für diese vergehende, gottfeindliche, sogar widergöttliche Welt. Er hat die Welt geliebt. Gottes Liebe ist der Grund. Das ist der Grund dieser Hoffnung. Es gibt keinen anderen. Gottes Liebe, die von Anfang an über dieser Welt, über uns Menschen steht. Schon die Schöpfung ist ein Liebestun Gottes. Nicht, weil es ihm langweilig gewesen wäre oder weil er Gesellschaft gebraucht hätte, hat er die Welt und den Menschen gemacht, sondern aus Liebe. Ein Gegenüber, dem er in Liebe zugewendet ist. Fünfmal heißt es, Gott schuf und er hat diese Welt gemacht und er sah an, was er gemacht hatte und siehe, es war gut. Das hebräische Wort Tov kann man durchaus übersetzen, es war bereit. Da kommt noch etwas. Es war bereit. Die Wasser, die gesammelt wurden, die Sonne, der Mond, die Sterne, die Pflanzen, die Tiere, es war gut. Es ist bereit jetzt. Und dann, nachdem er den Menschen gemacht hatte, Adam und Eva, da heißt, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es war fertig. Jetzt ist er am Ziel. Wir würden im Schwäbischen sagen, er hat Adam und Eva ins gemachte Nest gesetzt. Er hat alles vorbereitet. Jetzt war es sehr gut. Von daher bekommt die ganze Schöpfung, die Pflanzen, die Tiere, die Luft, die Sonne, von daher bekommen sie ihren Sinn, Lebensraum, Entfaltungsraum für uns Menschen. Wie hat's Adam genutzt? Er ist diese Liebe, er ist ihr ausgewichen. Er ist ausgewichen. Er wollte nicht geliebt werden, das heißt umsorgt, umschützt, geleitet, entfaltet werden. Adam sagte, ich bin selber groß. Das flüstert ihm die Schlange ein. Das kannst du selber. Das kannst du selber, da brauchst du niemanden dazu. Wisst ihr, das ist unsere menschlich-natürliche Art. Das steckt schon von der Geburt an in uns. Etwas vom Ersten, was ein Kind sagen lernt, selber groß. Kann ich selber. Das ist wichtig. Auch zur Entfaltung unserer Persönlichkeit, dass wir vieles selber können, aber das ist die entscheidende Erkenntnis. Wir können das Wichtigste nicht selber. Das können wir nicht. Jesus sagt es in seiner Bergpredigt ganz schlicht: Niemand kann seinem Leben auch nur eine einzige Sekunde dazugeben, ob er gleich viel darum sorgt. Das können wir nicht selber. Wir können nicht selber unser Leben füllen. Wie heißt der Wochenspruch? Gott widersteht dem Hochmütigen. Eigentlich wörtlich dem, der sich selber für groß hält. Kann ich selber. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Demut heißt nicht Kopfhängerei oder gar Minderwertigkeitskomplexe. Ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Nein, Demut heißt, ich weiß, ich brauche einen Helfer. Und da gibt es ja einen Namen dafür. Der Gotthilf, Jesus. Ich brauche einen Helfer, ich brauche einen Gotthilf. Sonst kann mein Leben nicht gelingen. Und das hat Gott in diese kaputtgehende Welt hineingegeben. Seine Liebe, die beginnt in besonderer Weise, als er den Abraham ruft. Ganz ohne Grund, sondern als er ihn in besonderer Weise für sich nimmt und ihm die Zusage gibt: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das ist zeitlich und räumlich zu verstehen. Abrahams Erwählung ist die Geschichte der Heimholung von uns Menschen. So zeigt sich Gottes Liebe. Meine Worte werden nicht vergehen. Man könnte die ganze Verkündigung Jesu, die vielen Gottesgeschichten und Gotteslinien durch die ganze Bibel, ja in dem Schlichten zusammenfassen. Gott sagt: Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wo gibt's noch irgendeine Religion oder Philosophie oder Weltanschauung oder was auch immer, die das sagt? Das tiefste Wesen der Göttlichkeit, das tiefste Wesen Gottes ist Liebe. Meine Worte, dieses schlichte Sätzlein: Ich liebe dich. Darin gipfelt alles, was Gott hineinsagt in diese Welt zu uns Menschen. Das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen. Ich liebe dich. Wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben. Keine Angst vor Gott. Religion in ihrer Normalform, in all ihren Ausprägungen, die lebt von der Angst. Vom Wissen, das in jedem Menschen steckt, wenn ich mich einmal verantworten müsste, wenn über mein Leben die Summe gezogen wird, dann sieht's mal aus. Da ist so viel Versagen, so viel Kaputtes, so viel Schuld dabei. Die Religion lebt aus der Angst. Auch wir Christen oft. Wenn du Angst hast vor Gott, dann bist du ein sehr religiöser Mensch. ein sehr religiöser Mensch, aber du bist noch kein Christ. Du hast nicht das ergriffen, erfasst und für dich genommen, was das heißt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich bin bereit, und dein Leben auch und gerade im Versagen, auch und gerade in der Schuld zurechtzubringen und nicht loszulassen. Das sagt Jesus unverwechselbar und eindeutig. Das ist die Ausformung dieses Ich liebe dich. Ich bin gekommen, Sünder zu suchen und zu retten. Sünder zu suchen. Leute, die kaputt sind und kaputt gehen und kaputt machen. Jesus nimmt die Sünder an. Er ist nicht gekommen, um durchzumustern, wer ist einigermaßen in Ordnung und eine Elite, Kleinstgemeinde aufzubauen. Nein, in die ganze Breite, ich bin gekommen, Sünder zu suchen. Ich darf mit meiner Schuld, mit meinem Versagen, ich darf zu Jesus kommen. Dazu ist er da, dazu lädt er ein, kommet her zu mir alle. Gerade ihr, die euer Leben so verpfuscht oft, die ihr so belastet seid, die ihr so kaputt seid. Kommet her. Dazu ist Jesus da. Er ist der Sünderheiland. Tu das doch ganz persönlich. Was bedrückt dich? Was macht dich kaputt? Was plagt dich in besonderer Weise als Versagen und Schuld? Sag's Jesus. Dazu ist er da. Dazu ist er da. Da will er hineinreden. Da will er weiterhelfen. Da will er vergeben. Und damit die Last wegnehmen und Neues ermöglichen. Ich liebe dich. Christen haben keine Angst vor Jesus. Ich liebe dich, das hat eine zweite Konsequenz. Ich habe einen unwahrscheinlichen Wert. Ich bin's Gott wert, dass er seine ganze Liebe einsetzt für mich. Das oft wird für eine christliche Tugend gehalten, dass wir denken, ich bin nichts, ich bin, an mir ist nichts Liebenswertes. Ja, das stimmt schon, aber von Gott her gesehen habe ich einen unendlichen Wert. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Eigentlich jeder Mensch erfährt in seinem Leben immer und immer wieder dieses Liebenswerben Gottes. Ist seine Treue. Das hebräische Wort für Treue heißt ja ganz wörtlich, die Hände zusammenhalten. Wo ist denn das nötig? Wo die Familie auf dem Spaziergang ist, dann kommt so ein richtiges Dreckloch und die Kinder rennen hin, wollen sich losreißen, die so schön im Matsch. Dann hält sie die Mutter dann hält sie der Vater fest, bewahrt sie. Das will Jesus bei dir und mir tun. Seine Treue, seine Liebe, die mich führt und leitet, auch und gerade im Schweren. Das ist ja nicht wahr, das ist falsch, das ist völlig oberflächlich. Wer Christ ist, wer zu Jesus gehört, da kommt nichts Schweres. Da kommt nichts Schweres. Da geht alles wie von selber. Da läuft alles glatt. Wie heißt es zweimal in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, den erzieht er. Vieles, was an Schwerem in unserem Leben da ist, das ist dazu da, dass wir das lernen. Ich kann nicht selber. Ich brauche dich. Ich kann nicht leben ohne Jesus. Es ist so viel immer wieder vom Gericht die Rede. Ja, das ist ein biblisches Grundwort, aber zunächst einmal ist Gericht biblisch immer ein positives Wort. Wir Schwaben haben das am besten aufbewahrt. Wenn meine Frau sagt, ich kann mich jetzt richten, dann heißt das nicht, jetzt geht sie aufs Amtsgericht und holt sich ihr Urteil ab, sondern jetzt macht sie sich schön. Gericht heißt herrichten, vorbereiten, zubereiten, schön machen. Einer unserer treuen Gemeindeglieder, er ist durch viel Schweres gegangen und dann wurde er schwer krebskrank und lag über mehrere Monate da. Und der Verfall, für uns, die wir ihm nahestanden, war das bitterschwer zuzusehen. Und dann hat er einmal zu mir gesagt, ich hab's gar nicht gewusst, dass so schwer ist, der äußere Mensch wird abgebaut. Aber jetzt lerne ich, was das heißt, ich warte auf den neuen Leib. Vieles von dem, was an Beschwerlichem in unserem Leben da ist, dient der Durchsicht auf die Vollendung. Auf die Vollendung. Diesen Weg geht unser Herr mit uns, auch und gerade durch Schwere, auch und gerade durch die Nöte, die jetzt diese Zeit immer mehr prägen, auch uns Christen, dass wir hineinwachsen in den Dennoch-Glauben. Es gibt zwei Arten von Glauben, es gibt mehrere, aber die zwei möchte ich einmal unterscheiden. Der eine ist der Weltglaube. Ich glaube, weil Jesus mir geholfen hat, weil ich das und das erlebt habe, weil ich so wunderbar gerettet worden bin. Preis den Herrn, dass wir das sagen können. Das ist der Weltglaube. Aber dann geht es um den Dennoch-Glauben. Wie betet der Psalmist, dennoch bleibe ich stets an dir. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott, alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Der Dennoch-Glaube. Das Alte vergeht, Gott schafft Neues, seine Treue bleibt. Meine Worte werden nicht vergehen. Ich kann mich auf sein Wort verlassen. ihm trauen. Ganz schlicht, lest das einmal wieder durch, was Matthäus 24 steht. Da habt ihr wirklich das, was heute unsere Welt kennzeichnet. Ich vergesse das nie mehr. Schon vor vielen Jahren sagte ein hanischer Bruder zu mir: Ich lese nur noch die Bibel und den Spiegel. Da war ich perplex. Ich habe gesagt, ja, das verstehe ich, die Bibel. Aber warum gerade den Spiegel? Dann hat er gesagt, wenn ich den Spiegel lese, dann sehe ich die Wirren und das Schlimme und das Kaputtgehende in unserer Zeit. Das ist wie ein Film. Und wenn ich die Bibel lese, dann habe ich den Ton dazu. Dann habe ich den Ton dazu. Seine tiefe Einsicht. Ein Film ohne Ton, das kann ich nicht verstehen. Ja, die waren doch gerade so gut miteinander. Jetzt haut er dem einen rein. Was ist denn aber los? Ja, ohne Ton verstehe ich es nicht. Wir Christen haben im biblischen Wort den Ton zur Geschichte dieser Welt, den Ton zu unserem eigenen Leben. Das heißt nicht, dass wir alle Fragen beantwortet haben. Es bleiben viele Fragen offen, aber der entscheidende Ton ist der Heilston. So sehen wir in diese Welt hinein. Nur wer der Bibel, dem biblischen Wort glaubt, der hat den richtigen Ton. Der kann verstehen, der hat den Kompass. Der kann das einordnen. Man erschrickt ja zutiefst. Zutiefst. Was sind das für grauenvolle Bilder, die da bis hinein ins Fernsehen transportiert werden. Christen in muslimischen Ländern und dann werden sie zusammengetrieben in einer Reihe aufgereiht und einer um den anderen enthauptet. Grauenvoll. Was da alles geschieht, zum Beispiel durch den IS. Was da alles heute an fürchterlichem, gerade an Christen geschieht. Wir haben einen Ton dazu. Der Herr Jesus sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Der auferstandene Christus sagt, Buch der Offenbarung über das Auftreten des Antichristen und seiner Macht. Er wird viele von euch töten. Es wird ihm Macht gegeben werden. Das ist zunehmend weltweit der Normalfall, dass Christen immer mehr und immer schlimmer unter Druck kommen. Bis hin zu dem, dass sie grauenhaft hingerichtet werden. Ja, wer da nicht den biblischen Ton hat, wie soll der mit dem fertig werden? Gerade wenn wir Christen sind. Ja, so geht's mit uns. Dass wir das sehr deutlich sagen, ich möchte es mal ganz zugespitzt ausdrücken, in dem Augenblick, in dem solch ein IS-Fanatiker einem Christen den Kopf abhaut, in dem Augenblick ist er bei Jesus. Am Ziel, vollendet. Das heißt nicht, dass wir mit Halleluja da hineingehen. Ihr müsst durch viel Leiden, durch viel Schmerzen zur Herrlichkeit kommen, aber es kann uns nicht im Tiefsten kaputt machen. Das kann es nicht. Das erleben wir zum Beispiel in den letzten Jahren in besonderer Weise in dem Umkreis, in dem ich Übersicht habe, in Indien. Die christliche Gemeinde zurzeit ist für sie ein wenig ruhiger. Aber es gab noch vor 2 Jahren wirkliche schlimme Verfolgung und das wird wieder aufflammen. Wir haben allein in der Netanya-Kirche einige hundert Märtyrer. Pastoren, Evangelisten, Gemeindeleiter, Christen, die nur deswegen umgebracht wurden, weil sie sich zu Jesus bekennen. Gibt keinen anderen Grund, nur deswegen, weil sie sich zu Jesus bekennen. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's gewinnen. Da liegt der tiefste Trost und die gewisse Hoffnung, gerade auch mitten in all dem Schweren. Das ist der Ton dazu. Ich behaupte nicht, das sag's noch einmal, dass wir alles, was in dieser Welt geschieht, auch an Grauenvollem, dass wir das erklären und verstehen können. Das können wir nicht. Aber den Grundton haben wir. Meine Worte werden nicht vergehen. Er gibt nicht auf. Wisst ihr, darum ist das die Taktik des Satans, die er immer stärker verfolgt. Die Kritik am biblischen Wort, das, was er am Anfang schon getan hat gegenüber Adam und Eva, sollte Gott gesagt haben. Wo eine klare, trostvolle, zuversichtliche Botschaft steht, da macht er sein Fragezeichen. Und wie tief ist das vorgedrungen? Heute bis hinein in unsere christlichen Großkirchen. Dass es Pfarrer, ja Bischöfe gibt, die sagen, diese Rede von dem, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist, die brauchen wir nicht mehr. Das ist zeitbedingt. Dass auch auf württembergischen Kanzeln, Gott sei Dank nicht flächendeckend, sondern immer noch vereinzelt, dass gesagt wird, die Auferstehung Jesu Christi, die ist ein geistiges Geschehen. Diese Bibelkritik ist tief eingedrungen in unsere christlichen Kirchen, ganz tief. Nicht, dass wir jetzt da kämpfen müssten, sondern die richtige Art und Weise, dem zu begegnen ist, im schlichten Vertrauen bleiben. Im schlichten Vertrauen bleiben. So sagt der Jesus, es werden viele kommen und werden viele verführen, vom Weg abführen. Liebe Brüder und Schwestern, dass wir uns wieder mühen, wirklich mühen, hineindringen in das biblische Wort, die Grundlinien, die Grundaussagen, das Trostvolle, das Hoffnungsvolle, dass wir das wieder für uns entdecken und ganz persönlich nehmen. Wir sind oft so abgestumpft und eingespielt und meinen, wir wissen alles, was in der Bibel steht. Wir hätten's. Der Umgang mit dem biblischen Wort, der führt uns immer tiefer hinein in dieses Verstehen der Liebe Gottes. Immer tiefer hinein. Meine Worte werden nicht vergehen. Das Wort Gottes ist nicht einfach eine Mitteilung, eine Nachricht, etwas, was ich auswendig lernen kann. Darf ich es doch mal an dem Beispiel deutlich machen? Da sagt das Mädchen zu ihrem Freund: Ich liebe dich. Und er schaut sie an und denkt: Mensch, das ist ein ganz kurzer, guter Satz. Das Objekt an der richtigen Stelle, das Objekt an der richtigen Stelle. Das ist ein klasse Satz, den muss ich mir aufschreiben. Ja, der ist doof. Das ist kein Satz zum Auswendiglernen oder Aufschreiben, sondern zum Antwort geben. Das verändert uns. Das biblische Wort ist eine wirkende Kraft. So er spricht, so heißt es im Psalm 33, so er spricht, so geschieht's. So er gebietet, so steht's da. Wir haben jetzt nicht mit dieser Bibelstunde einen allgemeinen Nachrichtenüberblick. Eine Lehrstunde, was wie alles ist und so, sondern Jesus redet uns an. Er redet dich an in deiner ganz persönlichen Situation. Dort, wo du gerade als Christ, der du mit Jesus lebst, wo die Fragen heute aufbrechen, angesichts des Schlimmen, angesichts der Situation der Christen, angesichts der Situation der Christenheit. Er redet uns an und er spricht uns das zu. Es wird nicht vergehen. Das Ziel der Wege Gottes ist nicht der Untergang, sondern das Ziel der Wege Gottes ist die Vollendung. Was Jesus gerade in Matthäus 24 in dieser großen zusammengefassten Rede von der Entwicklung der Welt in der Endzeit, was er da sagt, das ist ein Handlungsplan. So wird es kommen. So wird er es machen. Das ist sein Ziel. So wird es geschehen. Es war eine liebe alte Frau, damals in der Gemeinde. Ich habe sie immer wieder besucht und ich wusste, bei ihr kann ich schon früh kommen. Die ist schon früh auf. Die war schon um 8:30 empfangsbereit. Und bevor ich so den Tag, die Arbeit, dann vollends mich aufgesogen hat, bin ich bei ihr vorbeigegangen, oft. Und eines Tages, da kam ich, sie saß in ihrem Zimmer, in ihrem Lehnstuhl, im vollen Sonntagsstaat, ihre besten Kleider an. Und ich habe gesagt: Ja, Frau Wahl, was ist heute? Haben Sie Geburtstag? Das habe ich gar nicht gewusst. Nein, hat sie gesagt. Wissen Sie, ich bin heute Nacht aufgewacht. Und dann habe ich aus dem Fenster geschaut, von meinem Bett aus. Und dann habe ich einen ganz, ganz hellen Schein am Himmel gesehen. Und dann habe ich gedacht, der Herr Jesus kommt wieder. Und dann bin ich schnell aufgestanden und habe meine besten Kleider angezogen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir warten auf die Vollendung. Wir warten auf Jesus. Lieber Herr, dafür danken wir dir. Du gibst unserem Leben unendliche Hoffnung. Du trägst durch und führst durch auch in allem, was schwer ist, körperlich, seelisch, geistig, geistlich, du lässt uns nicht los. Wir wollen dir das so kindlich sagen. Wir vertrauen dir. Wir vertrauen uns dir ganz neu an. Hand, die nicht lässt, halte uns fest. Du kennst einen jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wo unsere Sorgen, Ängste, Kämpfe, Schwierigkeiten, Freuden, Hoffnungen, Erwartungen liegen. Richte uns immer mehr auf dieses herrliche letzte Ziel aus. Wir dürfen dich sehen, wie du bist, bei dir sein. Und wir werden dir gleich sein. Amen.
Und wir antworten auf diese Botschaft mit drei Strophen aus dem Lied 277. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Die Strophen sind alle schön. Es ist das Lieblingslied eines jungen Bibelkurslers. Die Strophen 1, 3 und 4. Und wie ein Appetitmacher und Ansporn fürs Bibelstudium in der neuen Woche. Ganz, ganz herzlichen Dank. Diese Bibelarbeit, diese Bibelstunde ist auch für alle zugänglich im Internet. Wenn Sie es nachhören wollen auf unserer Homepage oder weitergeben wollen. Wenn wir mit Pfarrer Grimmer sprechen und von ihm lesen, das war jetzt in der Bibelstunde auch deutlich, kommt immer das Thema Indien zur Sprache. Es ist eine wunderbare Geschichte, wie mit ihm und mit Pfarrer, mit Bischof Singh Komanapali das Werk in Indien entstanden ist. Die Kinderheime und die Kirche, die Netanya-Kirche, die Kinderheime Nasapur. Es ist eine bewegende Geschichte und viele Geschichten aus dieser Zeit sind in den verschiedenen Büchern von Pfarrer Dr. Grimmer festgehalten. Wir sehen, dass Jesus ihnen viel anvertraut hat, viele Möglichkeiten gibt es, Evangelium weiterzugeben, Christen zu schulen, einheimische Prediger zu schulen. Und wir wollen auch das Opfer von heute für diesen Dienst in Indien mitgeben, für die Netanya-Kirche, für die Kinderheime. Und dann gibt es noch die Einladung für den nächsten Sonntag, die nächste Sonntagsbibelstunde. Da werden hier mehrere am Mikrofon sein, und zwar werden Bibelkursteilnehmer die Bibelstunde gestalten und von einzelnen Erfahrungen mit dem Wort Gottes auf ihrem Weg erzählen. Herzlich willkommen dazu. Nächsten Sonntag wieder um 14 Uhr. Dann ist auch wieder eine Kindergruppe oder sind wieder Kindergruppen hier. Und wir laden Sie auch die Woche durch ein, an den Bibelkurs-Vorträgen und Unterrichtseinheiten teilzunehmen. Vormittags ist der Schwerpunkt beim Buch Josua und nachmittags bei der Glaubenslehre, und zwar von der Erlösung fängt es an am Montag. Nehmen Sie ein Informationsblatt mit und vielleicht finden Sie eine Zeit oder ein Thema, wo Sie gerne teilnehmen. Jetzt hat der Chor noch ein Segenslied zum Abschied. Der Sohn von Pfarrer Grimmer ist auch Pfarrer. Das finde ich immer wunderschön. So haben wir zwei Pfarrer Grimmers hier. Ja, herzlich willkommen. Ja. Bis zum Wiedersehen.